Lass uns beten. Herr unser Gott, wir beugen uns vor dir und wir bitten dich, dass du uns Gnade schenkst an diesem Morgen, dass du uns Gnade schenkst, Herr, dass wir dein Wort hören und verstehen und durch dein Wort verändert werden. Wir bitten dich, Herr, dass du Leben wächst und Leben stärkst. Wir bitten dich, Herr, dass du uns Weisheit gibst, Einsicht, dass wir lernen, wie wir leben sollen, Herr, in dieser Welt und wie wir auf dich schauen. Herr, wir bitten dich, dass du unsere Herzen weit machst für deine Wahrheit und dass du unseren Mund füllst, dass wir deinen Ruhm verkünden. So gebrauche auch diesen Gottesdienst, Herr, dass er dient zu deiner Anbetung. Und gebrauche die Predigt deines Wortes, dass wir gerüstet und gestärkt werden, Herr, dich anzubeten in dieser Welt. Amen. In unserem heutigen Bibeltext geht es um die richtige Verhältnisbestimmung. Bestimmt kennt ihr die Einparkhilfen im Auto. Es gibt diese technischen Hilfen, kleine Sensoren am äußeren Rand des Autos. Sie messen den Abstand zu den umliegenden Objekten, zu dem anderen Auto oder zu irgendeiner Mauer, vor der man steht. Und beim Einparken wird der Abstand zu diesen Hindernissen durch Warntöne in immer kürzeren Abständen bis hin zu einem Dauersignal, zu einem Alarm signalisiert. Es geht um den richtigen Abstand, um das richtige Verhältnis von uns zu unserer Umwelt. Und solch ein Signalton, es ist nicht nur hilfreich fürs Auto, sondern manchmal brauchen auch wir das, ein bisschen eine Hilfe. Was ist der richtige Abstand? Und wo braucht es irgendwie einen Signalton? Halt, hier muss ich vorsichtig sein. Wo haben wir freien Raum? Wo können wir einfach, ohne uns groß Gedanken machen zu müssen, wo können wir einfach hineinfahren und zur Ruhe kommen? Und wo müssen wir vorsichtig sein? Wo müssen wir sofort stehen bleiben, um keinen Unfall zu bauen? Isaak beweist in unserem Predigtext heute einen recht guten Sinn für die Verhältnisse eines Gläubigen in dieser Welt. Das rechte Verhältnis ist das Thema dieser Predigt. Und die Verhältnisse in unserem Text werden in drei Bündnissen beschrieben. Einen Bund ohne jede Warnung. Ein Bund mit angemessener Vorsicht und einen Bund, der bereits ein Unfall ist. Schlag doch mit mir auf 1. Mose, Kapitel 26, die Verse 24 bis 35. 1. Mose, Kapitel 26, ab Vers 24. Und der Herr erschien ihm in jener Nacht und sprach: Ich bin der Gott deines Vaters Abraham. Fürchte dich nicht, denn ich bin mit dir und ich werde dich segnen und deine Nachkommen vermehren wegen meines Knechtes Abraham. Und er baute dort einen Altar und rief den Namen des Herrn an und schlug dort sein Zelt auf. Und die Knechte Isaaks gruben dort einen Brunnen. Und Abimelech kam zu ihm aus Gera mit seinem Freund Ahusat und seinem Heerobersten Pichol. Da sagte Isaak zu ihnen: Warum kommt ihr zu mir, da ihr mich doch hasst und mich von euch weggeschickt habt? Sie aber sagten: Wir haben deutlich gesehen, dass der Herr mit dir ist. Und wir haben uns gesagt, es soll ein Schwur zwischen uns sein, zwischen uns und dir. Wir wollen einen Bund mit dir schließen, dass du uns nichts Böses antust, so wie wir dich nicht angetastet haben und wie wir dir nur Gutes erwiesen und dich haben in Frieden ziehen lassen. Du bist nun einmal ein Gesegneter des Herrn. Da machte er ihnen ein Mahl und sie saßen und sie aßen und tranken. Und sie standen früh am Morgen auf und schworen einer dem anderen. Dann entließ Isaak sie und sie gingen in Frieden von ihm fort. Und es geschah an jenem Tag, da kamen Isaaks Knechte und berichteten ihm von dem Brunnen, den sie gegraben hatten, und sagten zu ihm, wir haben Wasser gefunden. Da nannte er ihn Schibeer, daher lautet der Name der Stadt Beersheba bis auf diesen Tag. Und Esau war 40 Jahre alt, da nahm er Jehudit, die Tochter des Hethiters Beeri, zur Frau. Und Basemat, die Tochter des Hethiters Elon. Und sie waren ein Herzeleid für Isaak und Rebekka. Erstens, ein Bund des göttlichen Segens. Das erste und höchste Verhältnis in diesem Leben ist die Beziehung zwischen dem lebendigen Gott und dem Gläubigen. Es ist ein Bund des Segens und dies ist alles andere als selbstverständlich. Bereits der erste Mensch, Adam, er hat das Verhältnis mit Gott völlig zerstört. Alle Warnsignale, die Gott ihm gegeben hat, hat er ignoriert und übertreten. Und das Glück und die Unschuld der Menschen krachend gegen die Wand gefahren. Totalschaden. Schließlich war Adam nicht nur der erste Mensch, sondern auch der Repräsentant aller Menschen. Das Bundeshaupt aller Menschen. Er bestimmte den Verlauf der gesamten Menschheit. Und Adam sündigte. Er übertrat das eine Gebot, das Gott gefordert hat, nicht von dem Baum der Erkenntnis zu essen. Das bedeutet, sich nicht zu entscheiden, ein Leben unabhängig von Gott und seinen Bestimmungen und seiner Ordnung zu wählen. Sich nicht für die Autonomie zu entscheiden. Ich will ohne Gott und ohne seinen Rat und ohne sein Wort leben. Doch diesen Bund der Werke hat Adam gebrochen. Gott hat ihm Segen versprochen, wenn er gehorsam ist. Aber Fluch und den Tod, wenn er dieses Gebot übertritt. Und Adam hat nicht eingehalten, was Gott von ihm gefordert hat, damit er Segen von Gott empfängt. Und seither hat jeder Mensch gesündigt und sündigt. Und die Gebote Gottes vielfach übertreten, ohne Ausnahme. Doch Gott hat einen neuen Bund eingesetzt. Nicht einen Bund der Werke, nicht einen Bund, den wir durch gute Werke, durch Gehorsam, durch das, was wir vollbringen, dass wir dadurch Segen verdienen, sondern einen Bund der Gnade. Und in diesem Bund gibt Gott seinen Segen, nicht wegen dem, was der Mensch tut, sondern wegen dem, was Gott selbst getan hat. Schon Adam und Eva, an dem Tag, als sie aus dem Paradies vertrieben wurden, sie hörten von dieser guten Nachricht. Einer ihrer Nachkommen wird den Fluch überwinden und Segen bringen. Abraham und Isaak, ihnen wurde versprochen, dass dieser Segensbringer aus ihrer Familie kommt, aus ihrer Nachkommenschaft. Und durch das gesamte Alte Testament verdichten sich diese Prophezeiungen, diese Vorhersagen auf den einen, der kommen soll, bis wir lernen, Jesus ist der Retter, der Nachfahre Abrahams. Aber nicht nur das, er ist auch Gott selbst, Gott, der Mensch geworden ist, der ein Nachkomme Abrahams und Isaaks geworden ist, nach dem Fleisch, nach dem Leib. Aber Gott, der ewige Gott, der Mensch geworden ist, um anstelle des Menschen alle Gerechtigkeit zu erfüllen und den Fluch auf sich zu nehmen, anstelle von Sündern zu sterben und dann das Leben wieder an sich zu nehmen, um aus Gnade allein Segen zu geben. Das hat Jesus getan. Das ist das Zentrum und die Verheißung der Bündnisse Gottes mit den Menschen. Das eine Zentrum, die eine große Verheißung, Segen aus Gnade. Die Menschen haben allen Segensanspruch zu Schrott gefahren. Doch Gott hat versprochen, Segen zu geben durch einen Vermittler, durch einen Retter, der unseren Schaden wieder heile macht. Darum nennen wir ihn den Heiland. Isaak glaubte an diesen Heiland, auch wenn er damals noch gar nicht geboren war. Und weil Gott wusste, dass er diese Rettung vollständig erfüllen wird, hat er Isaak bereits den Segen des Gnadenbundes zukommen lassen, weil er dem Versprechen Gottes glaubte und auf den verheißenen Retter vertraute. Isaak durfte schon etwas kosten, schon etwas erfahren von diesem Segen, den Christus erwerben wird. Und wir schauen heute zurück und können sagen, den Christus vollständig erworben hat. Was ist denn der Segen dieses Bundes zwischen Gott und Isaak? Nun, es ist der Segen der Nähe, der Gemeinschaft mit Gott. Adam und Eva, sie wurden aus der Gemeinschaft mit Gott vertrieben, aus dem Garten Eden, dort, wo sie Gott begegnen konnten. Sie wurden hinausgeworfen als Gesetzesbrecher. Und jetzt hier sagt Gott zu Isaak, ich bin mit dir. Ich bin mit dir. Vielleicht sagst du, ja natürlich. Natürlich, was soll denn der liebe Gott denn auch anderes tun? Es ist doch seine Aufgabe, der Grund seiner Existenz, dass er für mich da ist und auf mich aufpasst. Oh nein, ganz und gar nicht. Dass Gott mit uns ist, ist ein unfassbarer Segen und völlig unverdient. Denn weder du noch ich haben verdient oder auch nur irgendeinen Anspruch darauf, dass Gott uns nahe kommt. Dass Gott dir nahe ist. Dass er dir auch nur irgendeinen Segen gibt. Aber Gott verspricht Isaak, ich bin mit dir. Weil Gott Segen verspricht um Jesu Willen. Und weil Isaak an diesen Heiland glaubt. Und selbst Abimelech erkennt und er betont hier in unserem Text, wir haben deutlich gesehen, dass der Herr mit dir ist. Wie konnte er das sehen? Wie konnte er denn sehen, dass Isaak Gott nahe ist? Dass Gott dem Isaak nahe ist? Nun, offensichtlich beobachtete König Abimelech, dass bei Isaak etwas anders war als bei all den anderen Menschen, die er kannte. Zunächst beobachtete er, wie Gott ihn bewahrte und wie er ihm half. Zum einen erlebte Isaak wundersame Versorgung inmitten der Hungersnot. Ihr erinnert euch, er säte und plötzlich entstand große Frucht auf dem Feld. Und dann fand er in der Dürre immer wieder Wasserbrunnen. Aber er erkannte sicher auch, dass Gott mit Isaak ist, weil Isaaks Charakter und Verhalten so ganz anders war als das der Philister. Er war friedliebend. Es war schwer, mit ihm zu streiten. Er war geduldig und nachgiebig. Und Abimelech sah, das ist nicht natürlich. Das muss der Einfluss seines Gottes sein, dass er so handeln kann, dass er so denken kann, dass er so leben kann. Vielleicht bemerkte Abimelech sogar, was für ein Verlust es für die Stadt Gera war, seit Isaak nicht mehr da war. Sie dachten, Isaak nimmt ihnen all das Gute des Landes weg. Oh, sein Acker bringt so viel Frucht und seine Brunnen haben so viel Wasser. Und sie denken, oh, wenn wir den wegschicken, dann ist das alles unseres. Und sie merken, der Grund, warum Gott fruchtbare Felder und frisches Wasser gab, war Isaak. Nicht das Land. Isaak erfährt den Segen der Gemeinschaft mit Gott. Gott ist mit Isaak wo er sich auch befindet. Ob in guten oder in schweren Tagen, Gott ist da. Und Isaak darf zu ihm sprechen. Er darf um Gottes Hilfe bitten, um seinen Rat, um seine Wegweisung. Und dieser Segen der Nähe, er führt Isaak zu einer ganz anderen Lebenshaltung, zu einer ganz anderen Ausrichtung seines Lebens, zu einem ganz anderen Charakter in seinem Leben. Gott sagt zu ihm, fürchte dich nicht, denn ich bin mit dir und ich werde dich segnen. Isaak erlebt in dieser Welt mit dieser Gewissheit, Gott wird all seine Zusagen an mir erfüllen. Mein Leben liegt in seiner Hand und er ist mir freundlich zugewandt. Er ist mir nahe gekommen und ich darf ihm nahe sein. Ich habe Frieden mit Gott und er hat mir versprochen, mein Leben segensreich zu gebrauchen. Was für ein Bund! Also wovor muss ich mich fürchten? Worum sollte ich kämpfen? Welchen Lebenstraum sollte ich nachjagen? Gott ist ja bei mir und mit ihm aller Segen, den ich brauche. Nun, diese Haltung muss einen mächtigen Eindruck auf Abimelech gemacht haben. Er sagt zu Isaak, du bist nun einmal ein Gesegneter des Herrn. Du bist ein Gesegneter des Herrn. Der Segen Gottes prägte Isaaks gesamtes Leben. Seine Haltung, sein Auftreten, seinen Charakter, sein Denken, seinen ganzen Lebenssinn. Und wie ist es mit dir? Wie ist dein Verhältnis zum Herrn? Bist du immer noch im Stand des Fluches, der Trennung von Gott, als ein Bundesbrecher, der du Gott nicht kennst und Gott dir nicht nahe ist? Und nichts in deinem Leben zeugt von diesem Segen Gottes, dass der Herr mit dir ist. Sondern all dein Denken und all dein Leben und all deine Hobbys und all deine Interessen und deine Reden, alles ist genauso wie bei den Philistern. Und prägt dieser Bund Gottes, dieser Segensbund Gottes dein Leben. Bitte Jesus Christus darum, dein Heiland zu sein. Bitte ihn um Vergebung für deine Sünden. Bitte ihn, dass er dir seinen Geist schenkt und du den Segen der Gemeinschaft mit Gott erfahren darfst. Es ist nichts Geringes, Gott nahe treten zu dürfen. Und dass Gott dir zusagt, ich bin bei dir. Es gibt nichts Größeres auf dieser Welt. Und sehe zu, dass du das nicht gering achtest, dass du das nicht verschiebst auf einen anderen Tag. Aber auch ihr, die ihr Gesegnete des Herrn seid, gebrauchst du diesen Segen? Du hast diese unaussprechliche Gnade, dass du dem heiligen und lebendigen Gott nahe kommen darfst, dass er dir zusagt, ich bin bei dir, ich bin dir nah. Und seht ihr, da ist kein Haken, da ist kein Trick, da ist kein böses Erwachen, da ist nicht, oh, da muss ich vorsichtig sein, da ist bestimmt irgendwie was Kleingedrucktes in diesem Bund, in diesem Vertrag, wo ich dann hinterher doch doppelt zahlen muss. Nein, du kannst Gott und seinem Wort vertrauen. Er verspricht dir Segen aus Gnade allein. Durch Christus, dem Heiland. Oh, vertraue ihm. Vertraue seinem Wort. Und nutze diese Gnade. Isaak rief den Namen des Herrn an. Er freute sich. Er nutzte den Segen Gottes, indem er ihn öffentlich und privat anbetete. Wende diesen Segen an. Gebrauche diesen Segen, wie heute Morgen, dass wir nahe treten dürfen zu dem Herrn, der uns Gnade zusagt. Und lass diesen Segen Gottes deine Sicht auf dieses Leben prägen. deinen Charakter, dein Denken, deine Ziele. Ja, alle Verhältnisse in deinem Leben. Dieser Bund des Segens, er soll alles in deinem Leben prägen. Nicht nur dein Glaubensleben, nicht nur deine Hoffnung auf ein Leben nach dem Tod, nicht nur die Art und Weise, wie du den Sonntag verbringst, sondern alle Verhältnisse, alle Beziehungen deines Lebens, sie sollen geprägt sein von diesem Bund der Gnade, von diesem Bund des Segens. Bist du wirklich ein Gesegneter des Herrn? Weil man sehen kann, dass der Herr mit dir ist und er dich verändert und er dich leitet in diesem Leben. Ist dieses Verhältnis das Wichtigste in deinem Leben? Kannst du das bestätigen? Wisst ihr, von Isaak lesen wir hier, er baute den Altar noch bevor er sein Zelt aufschlug. Im Propheten Haggai, da lesen wir, dass das Volk nach der babylonischen Gefangenschaft erstmal alle Zeit und Kraft aufbrauchte, um sich schöne Häuser zu bauen. Schön mit Holz vertäfelt innen, damit es schön warm ist und gut aussieht. Aber das Haus Gottes, das lag brach da. Sie beachteten es gar nicht. Und Haggai verkündet diesem Volk, das zeigt euren Herzenszustand. Das zeigt, was euch wichtiger ist. Aber ihr habt keinen Nutzen davon. Eure Beutel sind löchrig. Alles, was ihr eingebt, es fällt unten wieder raus. Ihr habt keinen Gewinn davon. Hat die Gemeinschaft mit Gott Vorrang in deinem Leben? Hat der Bund des Segens mit Gott Auswirkung auf alle deine Beziehungen, auf all dein Denken, auf all dein Handeln in diesem Leben? Ist das Haus des Herrn, ist die Gemeinde dir wichtig? Weil Gott hier seinen Segen bekräftigt, weil er dich hier stärkt, weil er dir hier besonders nahe kommt durch sein Wort und seinen Geist. Nun, wir lesen noch von einem weiteren Bund. Zweitens, ein Bund des öffentlichen Friedens. Abimelech ist der König von Gera, wo Isaak einige Zeit lebte. Doch als Isaak reich wurde und Erfolg hatte, da wurde Isaak aus Neid erst unter Druck gesetzt, dann aus Furcht fortgeschickt und daraufhin weiter aus Habgier schikaniert, bis Isaak schließlich außerhalb des Gebietes von Gera lebte, wieder in Beersheba. Doch nun kommt der König selbst mit den höchsten Amtsträgern zu Isaak. Es ist ein offizieller Besuch. Hier treffen sich nicht alte Freunde, alte Schulkameraden. Hier ist es ein offizieller Besuch. Ahusad ist der Freund des Königs. So wurden damals manchmal die höchsten Ratgeber genannt. Freunde des Königs. Das trifft wahrscheinlich auch hier zu. Der höchste Ratgeber. Pichol ist der Heeroberste, also der General der Streitkräfte. Stell dir vor, der Bundeskanzler, der Verteidigungsminister und der Chef des Bundeskanzleramts stehen vor deiner Tür und klingeln. Dann weißt du, die kommen nicht zufällig privat vorbei. Hier geht es um irgendwas Wichtiges. Hier geht es um irgendetwas Offizielles. Abimelech und seine Staatsdiener, sie wollen einen Bund mit Isaak schließen. Ein politisch geprägtes Bündnis. Eine gegenseitige Zusage des Friedens und der Ordnung wünschen sie sich. Wahrscheinlich haben Abimelech und die Bürger Geras gehört, wie Isaak trotz all ihrer Störungen, trotz all ihrer Bedrängnisse mächtig wurde und er dennoch bewahrt blieb, Gott ihn dennoch versorgte, er nicht irgendwie alles verlor und dahin kümmerte, sondern der Herr half ihm auf und all ihre Listen und all ihre Formen, wie sie ihn klein halten wollten, es funktionierte nicht. Und nun fürchten sie sich, Isaak könnte Rache an uns nehmen. Obwohl Isaak schon gar nicht mehr in dem Gebiet der Philister wohnt, gar nicht mehr in dem Umfeld von Gera, denken sie sich, oh, was ist eigentlich, wenn der sich gegen uns stellt? Was machen wir dann? Sie haben sich also untereinander beraten. Der Fall Isaak war auf der offiziellen Tagesordnung der Regierung in Gera. Und ihr Plan ist, wir schlagen einen Friedenspakt vor. Wir bitten ihn, dass er uns ein Versprechen gibt, uns nicht anzugreifen. Und nun, wie gehen diese Herrschaften vor? Abimelech versucht wortgewandt, die gemeinsame Vergangenheit etwas schön zu reden. Ich glaube, es ist relativ offensichtlich. Er erinnert Isaak daran, dass sie ihn nicht angerührt haben. Das bezieht sich darauf, als Isaak selbst gelogen hatte und auf die Hilfe der Gerariter angewiesen war. Da hat tatsächlich Abimelech gesagt, niemand darf ihn anrühren. Er hat ihn in Schutz genommen, obwohl Isaak gelogen hatte. In dem Zuge behauptet Abimelech aber auch hier, sie hätten ihm nichts Böses getan. Damit will er wohl die verschütteten und geraubten Brunnen Isaaks verbergen und wie sie ihn wieder und wieder fortgeschickt haben. Abimelech ist in seinem Reden nicht besonders glaubwürdig. Er scheint die Situation zu seinen Gunsten zurechtzudrehen. Er verdreht die Tatsachen. Er gibt nicht wirklich wieder, was geschehen ist. Er erhebt quasi das Gute, das er getan hat, wie er Isaak in Schutz genommen hat, aber er verheimlicht all den Schaden, den sie ihm angetan haben. Abimelech weiß vermutlich um seine schlechte Stellung in dieser Verhandlung und er streut deswegen auch noch eine religiöse Komponente mit ein. Du bist ja der Gesegnete des Herrn. Der Herr ist ja mit dir. Wir sehen das doch. Nun, das ist ein großartiges Zeugnis. Wirklich. Aber in dieser Situation ist es wahrscheinlich auch eine Art Verhandlungsstrategie. Als frommer Mann bist du doch sicher bereit, den Frieden zu fördern. Als Gesegneter des Herrn willst du doch sicher auch zum Guten beitragen, oder? Abimelech hofft wohl auf eine extra Portion Barmherzigkeit, auf Nachsicht von Isaak, auf eine Bereitschaft, ihnen Gutes zu tun, obwohl sie ihm Böses getan haben. Also wir haben hier eine Stadt mit den offiziellen Amtsträgern auf einer diplomatischen Mission, um politischen Frieden und Ordnung zu sichern. Wie reagiert Isaak auf diese Anfrage? Nun, Isaak ist nicht naiv. Er ist sehr friedfertig. Er ist besonders sanftmütig. Aber er ist nicht naiv noch feige. Er begegnet dem König und den hohen Amtsträgern mit einem ziemlich klaren Vorwurf und einer Darstellung der Situation. Warum kommt ihr zu mir, da ihr mich doch hasst und mich von euch weggeschickt habt? Oh, Isaak erinnert sich daran, was geschehen ist. Und er weiß es zu beurteilen. Bei ihm sind die Sensoren an. Und er prüft genau, welchen Raum er hier hat. Er prüft genau, wie die Verhältnisbestimmung aussieht. Wie er sein Verhältnis zu dem König Abimelech, zu den offiziellen Amtsträgern, zu diesem Reich, wie er das bestimmen kann. Und er ist nicht blind. Er lässt sich nicht einfach täuschen. Er lässt sich nicht irgendwie einlullen. Mit seinem Vorwurf macht Isaak deutlich, dass er den Philistern nichts schuldet. Ihr habt mich von euch fortgeschickt. Ihr habt deutlich gezeigt, dass ihr mich hasst. Jetzt kommt nicht auf eine Freundschaftstour. Sie haben ihm wesentlich mehr geschadet als er ihnen. Und Isaak ist sich dessen sehr wohl bewusst. Ich schulde euch gar nichts. Ihr könnt mich nicht erpressen. Er lässt sich weder einschüchtern, noch sich einschmeicheln. Er weiß, dass sie nicht aus Freundlichkeit und selbstloser Liebe zu ihm kommen. Ach, Isaak, alter Weggefährte, wollen wir nicht mal um die alten Zeiten willen das Glas erheben? Isaak ist sehr wachsam. Er ist sich sehr bewusst, was hier vorgeht. Er weiß um den Hass, den sie ihm ausgedrückt haben. Er weiß, dieses Vorgehen von Abimelech und seinen Staatsdienern, es ist berechnend. Es ist teilweise unglaubwürdig, was sie tun, was sie sagen. Aber aus dieser Position heraus, einer wachsamen Beurteilung der Situation, aus dieser Situation heraus, ist Isaak bereit, diesen Friedensbund zu schließen. Er ist bereit, diesen öffentlichen Frieden, diese soziale Ordnung zu bestätigen. Obwohl er dem König nichts schuldet und obwohl er sogar seinerseits ungerecht behandelt wurde von den Philistern. Er ist bereit, vor Gott einen Schwur zu leisten, sich nicht an seinen Übeltätern zu rächen, sondern ihr Wohl zu bewahren. Obwohl er gar nicht mehr in dem direkten Gebiet lebt. Und es scheint so, dass Isaak selbst gar keine Bedingungen stellt. Er hätte sagen können, okay, ich schließe diesen Bund, aber unter folgenden Bedingungen. Erstens, zweitens, drittens. Wisst ihr, er hätte sich diese Friedenszusage teuer auszahlen lassen können. Vielleicht war der Berater Ahuzat auch sowas wie der Finanzminister. Sein Name bedeutet Besitz. Vielleicht haben sie spekuliert, dass es hier eine schwierige Verhandlung werden könnte mit Isaak. Und Abimelech kommt mit einigen Amtsträgern, um zu schauen. Vielleicht muss man finanziell, vielleicht muss man militärisch verhandeln. Aber nichts dergleichen. Isaak verlangt nichts von dem König. Ihm wurde Unrecht getan. Er ist in einer hervorragenden Stellung. Aber er verlangt nichts von dem König. Und mehr noch. Bevor sie den Bund schließen, lädt Isaak sie ein zu einem Mahl. Er gibt ihnen Speise. Und er gibt ihnen zu trinken. Er zeigt ihnen Gastfreundschaft und Güte. Manchmal gehörten offizielle Essen zu einem Schwur dazu, als Teil sozusagen des Bundes. Aber in unserem Text wird deutlich, der Bund wurde erst in der Frühe des nächsten Tages geschlossen. Dieses Essen war einfach nur Isaaks Freundlichkeit. Das heißt, er ist nicht nur bereit, diesen Bund zu schließen, er ist sogar bereit, denen, die ihn hassen und die ihm Unrecht getan haben, noch mehr Freundlichkeit zu erweisen. Nun, wie ist das möglich? Warum macht Isaak das? Ist das vielleicht doch naive Träumerei? Hat er sich von den Leuten einfach täuschen oder betrügen lassen? Oder fürchtete er sich vor ihnen? Ein Ausleger, den ich gelesen hatte, er meint, Isaak hätte Abimelech scharf zurechtweisen müssen und hätte niemals auf diese Verhandlung eingehen dürfen. Aber nein. Mose gibt uns einen interessanten Hinweis hier in diesem Text. Isaak, er ließ Abimelech am nächsten Tag, nachdem er einen Bund mit ihnen geschlossen hat, in Frieden ziehen. Er ließ sie in Frieden ziehen. Das heißt, der Friedensbund war geschlossen. Sie verließen sich nicht als Feinde, sondern als Gefährten des Friedens. Und genau an diesem Tag, kurz nachdem er Abimelech in Frieden entlassen hat, kommen Isaaks Knechte zu ihm gelaufen. Und was berichten sie? Isaak, wir haben Wasser gefunden. Nun, bevor Abimelech ankommt, heißt es, dass die Knechte Isaaks einen Brunnen gruben. Und nachdem Abimelech in Frieden entlassen wurde, kommen sie zu Isaak und sagen, wir haben nicht nur einen Brunnen gegraben, wir haben Wasser gefunden. Der Herr hat uns Wasser finden lassen. Das ist in diesem Kapitel ein Zeichen der Gunst und der Bestätigung Gottes. Immer wieder gräbt Isaak einen Brunnen und Gott schenkt ihm Wasser. So dass sich die Philister wundern, was ist denn mit dem los? Wieso überall, wo der hingräbt, bekommt er Wasser? Es ist ein Zeichen, Isaak ist ein Gesegneter des Herrn. Gott ist mit Isaak. Und hier nun, dadurch, dass Mose das genau an diese Stelle schreibt, direkt nachdem er sie in Frieden hat ziehen lassen, kommen die Knechte und sagen, wir haben Wasser gefunden. Es ist eine Bestätigung des Wohlgefallens Gottes. Isaak förderte den Frieden nicht nur in den persönlichen Beziehungen, wie bei den Hirten, die ihm die Brunnen wegnahmen. Und er zog weiter. Sondern auch, wenn man so will, im öffentlichen Leben ist er bereit, Frieden und Ordnung aufrechtzuerhalten, trotz dem Unrecht, das ihm widerfahren ist. Obwohl er weiß, dass manches aus Hass geschehen ist. Und er geht nicht der Habgier nach. Er gebraucht diese Situation nicht und seine besondere Stellung, die der Herr ihm geschenkt hat, dass er tatsächlich zu Wohlstand gekommen ist. Er missbraucht es nicht, um jetzt sich besonders gut auszahlen zu lassen. Er gebraucht es auch nicht in einer Machtgier, um eine besonders hohe Stellung oder um eine Autorität, um besondere Befugnisse zu bekommen. Aber er ist nicht naiv, sondern er geht vor mit diesen Warnsignalen, die den richtigen Abstand, das richtige Verhältnis prüfen. Wie kann Isaak so handeln? Wieso lässt er sich auf diesen Bund ein, der doch Abimelech mehr nützt als ihm? Warum lässt er sich auf dieses Verhältnis ein, obwohl er doch erkannt hat, dass Abimelech nicht glaubwürdig ist und auch nicht zuverlässig, wie er sich selbst darstellt? Nun, es hat etwas mit dem ersten Bund zu tun, mit dem Bund Gottes. Er nennt den Brunnen, den sie gegraben haben, Schibeah, das heißt Schwur. Isaak sieht hier einen Zusammenhang. Gott belohnt ihn für seine demütige Bereitschaft zum Frieden. In Jakobus 3, Vers 18 heißt es, die Frucht der Gerechtigkeit aber wird in Frieden denen gesät, die Frieden stiften. Aber er nennt diesen Brunnen damit auch genauso, wie sein Vater Abraham einen Brunnen an diesem Ort genannt hat. Isaak kann Abimelech Frieden schwören, ohne eigenen Vorteil, weil Isaak einen Schwur hat, der ihm viel größer und wichtiger ist, nämlich den Segensschwur Gottes. Isaak kann auf Einfluss und auf Reichtum, auf Bestechung und auf Macht verzichten, weil seine Hoffnung des Segens nicht auf den politischen Bündnissen beruht, sondern auf dem Bund mit Gott. Isaak hat erlebt, wie Gott ihn zuerst Freundlichkeit und dann Respekt in den Augen Abimelechs geschenkt hat. Er vertraut aber weder auf die eine noch auf die andere Haltung, sondern auf Gott, der alles zu seinem Guten wirkt zur rechten Zeit. Nun, wie ist unser Verhältnis in diesem öffentlichen Leben? Wie ist unser Verhältnis zu unseren Arbeitskollegen, zu unserem Chef, zur Politik, zu all diesen Dingen, wo wir zu tun haben mit Ungläubigen in dieser Welt? Es gibt Christen, die sagen, zwischen Christen und Politik darf es überhaupt gar keine Verbindung geben. Die ungläubige Politik ist nicht zuverlässig, ist nicht glaubwürdig, also muss ein Christ sich ganz davon fernhalten, möglichst davon abschotten. Andere sagen, nee, wir müssen die Politik gewinnen, ihre Gunst, ihre Hilfe, damit die ganze Welt durch das Christentum politisch und sozial reformiert wird. So wird der Segen Gottes kommen. Bei den einen gibt es also einen konstanten Warnton und bei den anderen, sie sehen gar keine Gefahr. Doch Isaak bestimmt das Verhältnis gut. Er ist vorsichtig, aber nicht furchtsam. Er ist verantwortungsvoll und friedfertig, aber er setzt seine Hoffnung und seine Sicherheit nicht auf dieses öffentliche Bündnis. Und davon können wir als Christen etwas lernen. Unsere Hoffnung und unsere Sehnsucht sollte nicht vorrangig politisch sein. Oder materiell, was das öffentliche Leben angeht, unsere Karriere, da wo wir Reichtum oder Ansehen bekommen oder Macht und Einfluss durch unsere öffentlichen Kontakte, Public Relations, mit wem wir in Verbindung stehen, mit wem wir, auf wen wir Einfluss nehmen können. Das kann eine Falle sein. Es kann uns von der Hoffnung und von dem Bund des Segens mit Gott ablenken und abbringen. Und Isaak weiß das und deswegen ist er vorsichtig hier. Wenn die Predigten voller Politik sind, dann wird auch das Evangelium und die Hoffnung bald politisch. Aber wir sind durchaus berufen, als Christen in dieser Welt die von Gott gesetzten Ordnungen zu fördern und im öffentlichen Leben, auch im Kontakt mit Ungläubigen, ein Zeugnis zu sein, dass wir Gesegnete des Herrn sind. Und manchmal gehört dazu, trotz manchem Unrecht, was uns widerfährt, und obwohl wir auch falschen Motiven ausgesetzt sind, ein ehrbares und barmherziges und liebevolles Leben zu führen. Hier müssen aber die Sensoren an sein. Es gibt Grenzen, die zu beachten sind, die auch gefährlich werden können. Der Bund des öffentlichen Friedens darf niemals den Bund des Segens verdecken. Wir müssen Kirche und Staat und ihre Befugnisse getrennt halten. Aber sie sind beide Diener Gottes im jeweiligen Bereich. Und wenn Frieden ersehnt wird, ohne dass der Bund Gottes beeinträchtigt wird, ohne dass unsere Hoffnung auf den Herrn und unsere Gewissheit seines Segens dadurch verschüttet wird oder manipuliert wird, dann sollte der Segen, der Friedenswunsch nicht an den Gläubigen scheitern. Auch wenn wir nicht naiv sein dürfen, was Motive oder Sichtweisen angeht. Und selbst in dem öffentlichen und politischen Leben können Christen Zeugnis geben. Es ist wirklich erstaunlich, Abimelech verwendet hier den Namen Jahwe, als er Isaak bestätigt, dass Gott mit ihm ist und dass er ein Gesegneter des Herrn ist. Jahwe. Er sagt nicht Elohim, also so der allgemeine Name für Gott oder dem höchsten Gott, sondern Jahwe, das ist der Name des Bundesgottes. Das hat sich Abimelech nicht ausgedacht. Es ist ein Zeugnis, dass Isaak von dem Bund mit Gott berichtet hat gegenüber Abimelech. Isaak hat Abimelech gesagt, wo seine höchste Hoffnung und wo sein wahrer Segen liegt. Bei Jahwe, bei meinem Bundesgott. Wir beten für Christen, die Zeugnis geben in den politischen Gremien, dass wahrhaftig gesagt und beobachtet werden kann, das sind Gesegnete des Herrn. Und wir beten, dass wir in den verschiedenen Arbeiten, in den verschiedenen Berufen, wo wir sind, dass wir Zeugnis geben können von der Hoffnung, die wir haben, von dem Bund des Segens. Da, wo wir sind, da hoffen wir und da beten wir, dass Gott es zum Segen gebraucht und als Zeugnis für seinen Namen. Und drittens, ein Bund des seelischen Schmerzes. In den letzten beiden Versen finden wir nun noch einen Bund, den Bund der Ehe. Aber hier sind alle Warnsignale ignoriert worden. Es ist ein Bund, der weder geistlichen Segen noch irdischen Frieden bringt, sondern seelische Schmerzen. Esau war 40 Jahre alt. Unser Text macht einen abrupten Sprung hier. Und man denkt, wieso steht dieser Text überhaupt in diesem Kapitel? Warum wird das hier noch so am Ende, am Rande erwähnt? Doch wenn wir bedenken, dass es hier um verschiedene Verbindungen in diesem Leben geht, verschiedene Bündnisse, dann merken wir deutlich, Esau gibt uns ein wichtiges Negativbeispiel, eine Warnung für ein verhängnisvolles Verhältnis. Da, wo der Segensbund mit Gott völlig ignoriert wurde, im Kontakt mit Gottlosen. Mit 40 Jahren, also genau in dem Alter von Isaak, als er damals Rebekka heiratete, heiratet auch Esau. Er nimmt Jehudit zur Frau. Doch sie ist eine Hethiterin. Das heißt, sie gehörte zu den Völkern Kanaans. Und darüber hinaus nimmt er auch noch eine zweite Frau, Basemat, auch eine Hethiterin. Erinnert ihr euch, was Abraham zu seinem Knecht sagte, als der für Isaak eine Braut suchen sollte? In 1. Mose 24, Vers 3 heißt es, ich will dich schwören lassen bei dem Herrn, dem Gott des Himmels und dem Gott der Erde, dass du meinem Sohn nicht eine Frau von den Töchtern der Kanaaniter nimmst, in deren Mitte ich wohne. Esaus Heirat hier ist ein bewusster Widerspruch gegen Abrahams Lehre und Vorbild. Aber auch gegen den Rat und die Beurteilung seiner Eltern. Isaak und Rebekka, sie litten unter Esaus Frauen. Sie waren ein Herzeleid für sie, heißt es. Und in 1. Mose 28, ein bisschen später, erinnert sich Esau, dass die Heirat mit den Hethiterinnen übel war in den Augen seines Vaters Isaak. Doch hier geht es nicht um die Tatsache, dass diese beiden Frauen Ausländerinnen sind, sondern dass sie unter dem Fluch Gottes stehen. Gott hat bestimmt, diese Völker wegen ihrer ausufernden Sünden auszulöschen. Schon Noah verflucht seinen Enkel Kanaan. Und dann zur Zeit von Abraham, in 1. Mose 15 lesen wir davon, dass Gott sagt, ich werde diese Völker auslöschen, sobald die Sünde vollständig geworden ist. Ich werde diese Völker auslöschen. Und das ist der Grund, warum Abraham sagt, oh, auf keinen Fall eine Frau von diesen Völkern. Das widerspricht der Verheißung Gottes. Abraham wusste das. Isaak wusste das. Und sicherlich kannte auch Esau diese Begründung. Aber es war ihm offensichtlich egal. Es war ihm egal. Esau, der Enkel Abrahams, der Nachkomme aus der Familie, in der Christus versprochen ist. Er hatte überhaupt gar keine Skrupel, keine Bedenken, keine Gewissensnöte, eine Frau zu nehmen aus dem Volk der Kanaaniter, die Gott verflucht hatte. Und nicht nur eine, sondern gleich zwei. Und das zeigt den geistlichen Zustand Esaus. Der Bund des Segens spielte in seinem Leben überhaupt keine Rolle. Wir haben schon gelesen, er verkaufte sein Erstgeburtsrecht für ein Gericht von Linsensuppe. Und auch bei seiner Wahl nach einer Ehefrau, die sein Leben teilt, die seine Kinder gebiert, dieses engste Bündnis in diesem Leben, der Bund des Segens mit Gott, hat überhaupt keinen Einfluss darauf für ihn. Er hat von dem Segensbund gehört. Und an manchen Stellen kommt er raus, er überlegt auch, vielleicht kann es ihm nützen, wenn er dem irgendwie ein bisschen nachgeht. Aber in seiner ganzen Gesinnung, in seinem ganzen Denken spielt es überhaupt keine Rolle für ihn. Der Hebräerbrief, er warnt uns in Hebräer 12, Vers 15 und 16. Achtet darauf, dass nicht jemand an der Gnade Gottes Mangel leide, dass nicht irgendeine Wurzel der Bitterkeit aufsprosse und euch zur Last werde und durch sie viele verunreinigt werden, dass nicht jemand ein Hurer oder ein Gottloser sei wie Esau, der für eine Speise sein Erstgeburtsrecht verkaufte. Esau war gottlos. Er war gottlos. Ihm mangelte es an dieser Segensverbindung mit Gott. Er wusste davon, er hörte davon, aber es hatte überhaupt keine Auswirkung auf sein Leben. Und es äußert sich darin, was ihm wichtig ist und was ihm egal ist. Gottes Urteil, Abrahams Vorbild, Isaaks Rat, ist ihm alles egal. Sinnliche Begierden, oh, da kennt er keine Grenzen. Vielleicht wird auch Hurer hier auf Esau bezogen, nicht ganz sicher hier im Text. Wir wissen nicht, was vor den Eheschließungen vorgefallen ist oder ob er sie deswegen geheiratet hat. Aber wir können erahnen, Esau ging einfach seinen Trieben nach. Das, was ihm gefällt. Egal ob sein Bauch oder abwärts davon. Sich eine Frau von den Kanaanitern zu wählen, es war bereits verkehrt. Und zu allem Überfluss holt er sich auch noch zwei davon. Vor Kanaanitern warnt Gott die Israeliten später eindringlich, weil sie so leicht die Männer zum Götzendienst und zur Unzucht verführen können. Und somit eine falsche Bindung mit der Sünde in dieser Welt. Eine falsche Bindung mit einem falschen Weltbild, mit einem falschen Verhalten. Dieser Bund bringt nur Schmerzen. Schmerzen für Isaak und Rebekka, es ist ein Herzeleid für sie. Diese Frauen, sie verursachen tiefe Betrübnis und Kummer. Sie mussten mit ansehen, wie sie Esaus Leben und all seine Lebensbereiche von Gott wegzogen und mit unreinen und sündigen Formen füllten. Weil er niemals wirklich im Bund mit Gott war. In diesem Segensbund mit Gott. Aber es war auch ein Schmerz für die Frauen selbst. Fast jede Verbindung mit mehreren Frauen beschreibt die Bibel als schmerzhaft. Es fördert Eifersucht, Streit, Stolz und so weiter. Selbst das, was uns so annehmlich und so vorteilhaft erscheint in dieser Welt, selbst da, wo wir einfach nur unseren Gedanken, unseren Lüsten, unseren Begierden, unseren Wünschen nachgehen und denken, oh, das wird mir Freude verschaffen, es ist Betrug. Es lässt dich im Unfrieden zurück. Es verursacht mehr Schmerz als nur irgendeine Befriedigung. Und es verursacht seelische Schmerzen für Esau. Sein Verhalten zeugt davon, wie fern er von Gott ist. Wie oft hat er gehört von Isaak und Rebekka über Gott, über den Segen, über die Heilsgeschichte, über das, was sie wiederum von Abraham erfahren haben. Wie oft hat Esau vielleicht selbst von Abraham gehört? Und hier sehen wir einen Punkt in seinem Leben, wo wo er bezeugt, ist mir alles egal. Es hat überhaupt keinen Einfluss auf mein Denken. Es hat überhaupt keinen Einfluss auf meine Verhältnisse in dieser Welt. Ganz im Gegenteil. Er widerspricht all dem. Er weist all den Segen von sich und sagt, ich brauche das nicht. Ich will mir meinen eigenen Segen suchen. Sein Verhalten zeugt erneut davon, wie fern er von Gott ist und wie sehr er mit der Sünde verbunden ist. Das ist seine Verbindung. Ein Bund des Fluches. Der Lohn der Sünde ist der Tod, ewige Qualen der gottlosen Seelen. Gehe nicht unter einem Joch mit den Ungläubigen. Damit ist nicht die Arbeit mit ungläubigen Kollegen gemeint oder die Verbindung mit einem Sportverein oder einer politischen Partei. Aber da, wo die Verbindung wirklich dein Leben, deine Haltung, deinen Charakter, deine Weltsicht prägt, wie du deine Familie führst, wie du deinen Glauben ausleben kannst. Da gibt es eine klare neutestamentliche Vorgabe für die Ehe. Nur im Herrn muss es geschehen. Es sei denn, man ist schon verheiratet. Dann soll dieser Bund nicht gebrochen werden. Wenn du einen Ehepartner suchst, dann prüfe den Glauben. Es reicht nicht, ob jemand zu einer Gemeinde geht oder sich Christ nennt. Jehudit heißt die Preisende, die weibliche Form von Judah. Sie hat also einen frommen Namen, aber eine gottlose Seele. Und schärfe dein Gewissen. Womit kannst du dich in dieser Welt verbinden? Welche Ansichten, welche Meinungen, welche Verhalten, welche Begierden oder Lüste kannst du nachgehen, ohne dass irgendein Alarmton dein Gewissen signalisiert, das ist viel zu nah. Du fährst gerade voll gegen die Wand. Nun schärfe dein Gewissen. Der Bund des Segens soll all deine Verhältnisse, all deine Gedanken, all dein Handeln prägen und uns schärfen. Deine Haltung und deine Taten bezeugen, ob du im Bund mit Gott bist oder im Bund mit den Hethitern, im Bund mit der Sünde. Achte darauf, dass nicht jemand an der Gnade Mangel leide, dass nicht irgendeine Wurzel der Bitterkeit aufsproßt und euch zur Last werde und durch sie viele verunreinigt werden. Dazu helfe uns Gott in Jesus Christus, unserem Heiland.